Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative realpolitische Studien zur Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe für Deutschland der Weltwoche, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Samstag, dem 16. August 2025. Das ist das offizielle Erscheinungsdatum. Allerdings ist die Zeitung schon am Freitagabend abgeschlossen und Sie haben sie als Abonnent dann auch in Ihrem elektronischen Briefkasten. Kanzler der Unsicherheit, Kanzler der Unsicherheit, der prominente deutsche Journalist Ulf Poschardt, früherer Kolumnist der Weltwoche und ein hochgeschätzter Kollege, den ich natürlich noch kenne aus meiner Zeit in Berlin, und wir haben unsere Verbundenheit gepflegt. Er hat jetzt einen großen Lauf mit seinem Buch über das Shit-Bürgertum. Gratuliere herzlich dem Ulf Poschardt für diesen großen Erfolg. Er hat ja am Anfang ohne Verlag publiziert und dann hat das eingeschlagen, eine unabhängige Stimme. Und wir haben ihn gebeten, schreib mal auf, wie siehst du den deutschen Kanzler Friedrich Merz nach 100 Tagen, die Enttäuschung natürlich auch bei ihm zu spüren, aber ein differenzierter Artikel, der noch nicht endgültig den Stab über Friedrich Merz bricht. Kanzler der Unsicherheit, das Beste waren seine Personalentscheide, noch hat Friedrich Merz die Chance, seine Amtszeit zu retten. Das hoffen wir natürlich, auch im Sinne Deutschlands und der Schweiz, denn die Eidgenossenschaft leidet ja mit, wenn sich Deutschland nicht erholt von seinem jetzt doch schon lange anhaltenden Schnupfen. Weitere Beiträge zur Kanzlerschaft von Friedrich Merz, auch Alexander Wendt hat analysiert und sein Befund ist auch hochinteressant. Er schreibt, dass die Situation jetzt eigentlich noch verfahrener wäre als zu Zeiten der Ampelregierung, denn während der Ampelzeit, da waren einfach die Parteien untereinander verkracht. Jetzt aber haben wir eine Situation, wo beide Koalitionspartner in sich untereinander verkracht sind. Das heißt, die Fragmentierung der deutschen Mainstream-Politik ist noch weiter gediehen und das ist auch ein wesentlicher Faktor in der allgemeinen Blockade und in dieser Depressionsstimmung, die sich wie Senkblei über das politische Deutschland gelegt hat. Wobei man muss immer wieder sagen, bewundernswert, wie deutsche Unternehmer diesem politischen Senkblei trotzen und auch den Zumutungen des Staates, der Regulierung, die Auflagen, das ganze Karsumpel, vor allem auch an Klimavorschriften, Abgaben, die da aufgenötigt, aufgezwungen werden, den Unternehmen, dass man trotzdem immer noch diese Erfolge vermelden kann, das nötigt einen größten Respekt vor der deutschen Unternehmerschaft ab, nach wie vor. Also die Fragmentierung hat da zugenommen. Ich widme mich im Editorial zum einen etwas der geopolitischen Lage Russland-Amerika, natürlich mit Blick auf den Gipfel, wobei ich habe das Editorial vor Abschluss des Gipfels geschrieben, aufgrund des Erscheinungstermins, komme dann auch noch auf den Friedrich Merz zu sprechen und plädiere dort für die Neutralität als Erfolgsmodell auch für die deutsche Außenpolitik. Meines Erachtens, und je länger ich darüber nachdenke, ist die Neutralität nach schweizerischem Vorbild im Grunde die zwingende außenpolitische Strategie für Deutschland in einer Welt der Großmächte, in einer Welt auch der kontrollierten geopolitischen Spannungen. Deutschland, ein Land im Herzen Europas, wie kein anderes, prädestiniert, eine Brückenbauerrolle zu spielen. Brücken statt Brandmauern, so lautet die Devise. Das muss das Ziel sein der deutschen Außenpolitik, hier die verschiedenen Leviathane, die Raubtierstaaten auszubalancieren und eben auch eine vernünftige, ausgeglichene Politik, eine Gleichgewichtspolitik zu finden, sowohl gegenüber Russland wie auch gegenüber den Vereinigten Staaten. Das ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht gelungen. Man war da vielleicht etwas zu stark auch phasenweise am russischen Rockzipfel, was dann natürlich die Amerikaner auf den Plan gerufen hat. Ich weiß, in einer idealen Welt müsste man auf so etwas nicht Rücksicht nehmen, aber wir haben eben mit der Realität, mit den realen Beständen zu arbeiten, wie Gottfried Benn, der deutsche Schriftsteller, hier vielleicht formuliert hätte, rechne mit deinen Beständen. Ja, das muss man eben in der Außenpolitik auch tun, und Amerika hat natürlich Ansprüche in Europa, auch in Deutschland, und die Russen sind ein natürlicher, hervorragender Partner, aber man muss sich immer bewusst sein, dass eben die Zusammenarbeit, vor allem Deutschland-Russland, zwangsläufig eine strategische Herausforderung bedeutet für die Vereinigten Staaten von Amerika. Für Deutschland ist es ein absolutes Erfolgsmodell. Wenn Deutschland und Russland gut zusammenarbeiten, dann geht es beiden Ländern sehr, sehr gut. Hoffen wir, dass durch diesen Annäherungsprozess, diesen diplomatischen Prozess, jetzt auch inklusive Alaska, dass hier das geopolitische Tauwetter es möglich macht, dass man da wieder die Fühler ausstrecken kann in Richtung Osten und das neutrale Konzept, immerwährende, bewaffnete, umfassende Neutralität nach Schweizer Art, wäre auch meines Erachtens für Deutschland ein absolutes Erfolgsmodell, ein politischer Exportartikel aus der Schweiz. Make Germany neutral, nicht again, aber macht Deutschland neutral. Darüber werden wir in Zukunft intensiver diskutieren. Die Weltwoche ist das Zentralorgan der außenpolitischen Vernunft und vor allem der Neutralität, das Zentralorgan der Neutralität. Das ist eine interessante Diskussion. Schreiben Sie mir doch, was Sie davon halten. Ein neutrales Deutschland nach schweizerischer Art, nicht mehr NATO-Mitglied, in keinen Bündnissen dabei, die zu Kriegsbündnissen werden können, konzentriert natürlich auf die Innenpolitik, die Außenpolitik letztlich im Dienste der Wirtschaft und nicht mehr diese Pseudo-Grossmacht-Allüre, die sich jetzt ja kundtut, vor allem auch in diesen Verwicklungen um die Ukraine, wo die Bundesrepublik, der Kanzler, auch die Diplomatie sich auf eine Art und Weise inszenieren, die immer wieder das Fragezeichen in den Raum stellt, ja, ist jetzt das eine Supermacht oder eine Möchtegern-Grossmacht im Konjunktiv des Phantomschmerzes sozusagen, also kommen die Deutschen einfach politisch nicht darüber hinweg, dass sie jetzt einfach, das hat ja etwas Entlastendes, dass sie gar nicht mehr diese Rolle spielen müssen, aber offensichtlich immer noch spielen wollen, was ja überhaupt nichts bringt. Man verstolpert sich, man vergaloppiert sich, siehe Israel, siehe Ukraine, man steht eigentlich immer auf der falschen Seite der Geschichte, also aufhören mit alledem, wie die Schweiz seit 1515, damals holten wir uns eine ganz große, blutige Nase nach einer militärischen Niederlage in Norditalien, Marignano, das war der Gongschlag für die schweizerische Neutralität im später dann auch völkerrechtlich verbrieften Sinne des Wiener Kongresses. USA killen Klimakartell, Regierungsbericht zerpflückt den grünen CO2-Schwindel. Professor Fritz Fahrenhold mit einer Einschätzung zu diesem Bericht, der eigentlich in den deutschen Medien überhaupt keine Rolle gespielt hat. Ich werde Premier, dann Großbritanniens Mütter, Nigel Farage im großen Interview. Er erklärt im Sommer seines Höhenflugs, wie er die Tories ablösen will. Und Oscar Lafontaine, wir müssen friedenstüchtig werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Kriegstüchtigkeit, die Aufrüsterei jetzt gegenüber Russland ist ein Unsicherheitsfaktor erster Güte in Europa. Anstatt dass man dadurch sicherer wird, wird man unsicherer, weil eben das auch aufmunitioniert ist mit einer aggressiven Rhetorik gegenüber Russland. Kriegstüchtigkeit, man rüstet sich zum Krieg, man redet sich, man steigert sich in einen Krieg hinein, wie vielleicht vor dem Ersten Weltkrieg. Eine verrückte Politik, die aber in der Europäischen Union, man glaubt irgendwie nicht so richtig daran, man hat das Gefühl, ja gut, das ist zwar verrückt, aber es hat ja eigentlich keine Zukunft, weil die EU ist ja nicht mehr wirklich kriegstüchtig, kann es auch nicht mehr werden. Ja, vielleicht nehmen wir das Ganze auf die zu leichte Schulter, wie hier einfach an der Eskalationsschraube gedreht wird und Oscar Lafontaine argumentiert gegen das und sagt, wir müssen friedenstüchtig werden. Das heißt ja nicht, dass man keine Armee hat, aber eben eine Verteidigungsarmee und nicht eine Kriegsarmee, die auch als Angriffsarmee interpretiert werden kann. Kanzler der Unsicherheit, noch aber hat Friedrich Merz die Chance, seine Kanzlerschaft ins Gute zu drehen. Ulf Poschardt hat seine Hoffnungen noch nicht ganz aufgegeben, wir auch nicht, bleiben allerdings skeptisch und haben auch andere Stimmen drin. Ich persönlich finde, Friedrich Merz hat eigentlich fast alles falsch gemacht jetzt in diesen ersten 100 Tagen. Auch das Motiv stimmt nicht seiner Kanzlerschaft. Er will unbedingt Kanzler oder wollte unbedingt Kanzler werden, war bereit natürlich dafür auch alle programmatischen Inhalte zu opfern, außer der Brandmauer, aber eben Brücke statt Brandmauer. Das wäre die Devise für den Kanzler. Wir werden sehen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche. Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe für Deutschland. Abonnieren Sie die Weltwoche, die unbequeme Stimme der Vernunft, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Natürlich vor allem auch mit dem außenpolitischen Blick. Wir bringen Themen, wir bringen Meinungen, die die anderen nicht bringen. Wir sind aber keine Rechthaber. Wir bringen eine Vielzahl von unterschiedlichen Meinungen. Also wer nur dogmatisch seine Meinung bestätigt haben möchte oder seine Sichtweise, der kommt in der Weltwoche nicht auf seine Rechnung. Wir richten uns an die Freigeister, an die Mobilen, an all die, die nicht zufrieden sind, die sich noch nicht gemütlich eingerichtet haben in der Vierzimmerwohnung ihrer Vorurteile, sondern die immer noch irgendwo neugierig geblieben sind. Das ist ja auch das, was mich am Journalismus fasziniert, die Möglichkeit, ihn immer wieder in Gebiete, in Geländekammern einzudringen, die man vorher nicht gekannt hat, beziehungsweise man glaubte sie gekannt zu haben oder zu kennen, um dann festzustellen, dass sie eben ganz anders sind, als man ursprünglich gedacht hat. Das ist ja der Wert der Weltwoche letztlich, dieses augenöffnende Potenzial, das diese Zeitung seit über 90 Jahren, weit, weit vor meiner Zeit als Chefredakteur und Herausgeber und Eigentümer schon vorlegen konnte. Ist übrigens auch ein unternehmergeführtes Blatt, eine unternehmergeführte Zeitung. Wir haben keine Sponsoren, wir haben keine, was auch immer, Geldgeber welcher Art. Nein, wir müssen uns am Markt finanzieren. Und klar, natürlich jetzt auch mit Weltwoche Daily haben wir einen großen Erfolg. Wir steuern auf die 400.000 YouTube-Abonnentenzahl vor, überlege mir natürlich, sollte man damit Spenden auch operieren, damit wir noch größeren Rechercheaufwand betreiben können und so weiter. Vielleicht haben Sie da auch ein paar gute Ideen, aber wir kämpfen im Markt erfolgreich. Wir sind da dabei. Wir haben eine KMU, ein kleineres, mittelgroßes Unternehmen mit zahlreichen Stellen und vielen Familien, die da dran hängen. Und mit großer Begeisterung sind wir eben auf dieser Reise ins immer wieder Ungewisse, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's fürs Erste. Wir melden uns dann zurück mit einer Sendung zum Gipfel in Alaska, zu diesen ganzen Entwicklungen dort, und hoffen wir, dass es gut herauskommt. Bis dann, eine schöne Zeit.